Darf ich dir eine Frage stellen? Wenn du heute Nacht sterben würdest und an die Himmelspforte kommen würdest und Gott würde dir eine Frage stellen, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Was würdest du antworten? Diese Frage habe ich vor ein paar Tagen jemandem gestellt und ich war gespannt auf die Antwort. Und die Antwort, die diese Person gegeben hat, war: Ich darf in den Himmel, weil Jesus mir alle meine Sünden vergeben hat. Ich selber habe nichts getan, weil ich erst vor kurzem zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen bin. Ich hatte noch keine Zeit, gute Werke zu tun. Diese Person hat vor einigen Tagen zuvor ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt und ein neues Leben mit ihm begonnen. Die richtige Antwort, die sie gegeben hat. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam über gute Werke sprechen. Ich möchte am Anfang zurechtrücken, wie steht es eigentlich mit der Errettung und mit den guten Werken? Und möchte mit euch gemeinsam zuerst aus dem Jakobusbrief lesen. Dieses Jahr haben wir ja das Lutherjahr. Dem Martin Luther hat es gar nicht gefallen. Er war dafür, dass der Jakobusbrief hat für ihn nicht zum Kanon gehört. Er hat es das Strohne Epistel genannt und er konnte das irgendwie nicht vereinen, was der Jakobus schreibt. Und sein Anliegen war eigentlich, der Jakobus, das, was er schreibt, das ist Werksgerechtigkeit. Und ich möchte mit euch diese Verse lesen. Kapitel 2, Jakobus 2, Abvers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube oder diese Art von Glauben ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das, was für den Leib notwendig, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wie passen die Werke mit dem Glauben überein? Wir wissen, dass eine Rechtfertigung aus mehreren Gründen geschieht. Die Rechtfertigung vor Gott geschieht aus der Gnade. Sie geschieht aus dem Glauben. Sie geschieht durch das Blut Jesu Christi. Die Rechtfertigung geschieht durch Gott. Die Rechtfertigung geschieht durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und die Rechtfertigung geschieht auch durch Werke. Und wie passt das Ganze jetzt zusammen? Nun, die Gnade, das ist die Grundlage, auf die wir die Rechtfertigung bekommen. Der Glaube, das ist das Mittel. Das Blut Jesu Christi ist der Preis, der bezahlt wurde. Gott ist der Handelnde. Die Macht der Auferstehung Jesu ist der Beweis. Und die Werke, die daraus folgen, sind die Konsequenz, sind die Folgerungen, dass wir errettet sind. Werke sind der äußere Beweis der Echtheit unseres Glaubens. Und jetzt fährt Jakobus hier fort, ab Vers 18, und er berichtet von zwei Männern, die sich unterhalten. Aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen zeigen. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Also, Glaube hat sehr wohl etwas mit guten Werken zu tun. Gute Werke werden nicht getan, um errettet zu werden, sondern gute Werke werden getan, weil man errettet ist. Es ist nicht die Grundlage, aber es ist die Konsequenz, die daraus folgt. Und hier spricht oder beschreibt Jakobus dieses Gespräch von zwei Personen, wo der eine einen Glauben hat, der kein rettender Glaube ist. Und er fährt hier fort: Du glaubst, dass Gott einer ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Also dieser Glaube, dass es ja Dämonen gibt, dass es Gott gibt, dass er existiert, reicht nicht aus. Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und jetzt zitiert Jakobus einen Vers, der steht in 1. Mose 15, Vers 6. Und die Leute aus der Bibellerngruppe, die wissen den. Andi? 1. Mose 15, Vers 6 oder jemand anders? Nochmals? Abraham aber glaubte und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Das ist Kapitel 15. Haben wir ja auch neulich eine Predigt darüber gehört. Also die Rechtfertigung vor Gott, die geschah in Kapitel 15. Die Rechtfertigung vor den Menschen geschah aber erst später in Kapitel 22. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt: Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und jetzt bringt Jakobus noch ein zweites Beispiel. Abraham als Heide und Rahab, Abraham als Jude und Rahab als Heide, die sozusagen die Rechtfertigung durch ihre Werke, die sie getan haben, erlangten. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also ein Glaube, der keine Konsequenzen mit sich zieht und der keine gute Werke hervorbringt, ist eigentlich kein echter Glaube. Jakobus sagt, das ist ein toter Glaube, ein Glaube, der nicht rettet. Und manche nehmen diese Stelle her und sagen oder möchten damit beweisen, ja, du musst die Gnade von Gott und deine eigenen Werke, wie hier bei Abraham und bei Rahab gebracht wird. Ich denke, wir dürfen das hier nicht aus dem Zusammenhang reißen. Und wenn man die Tat an und für sich sieht, dass Abraham eigentlich kurz davor war, sein Kind zu opfern, ja, was ja an und für sich eigentlich nicht richtig wäre, und Rahab eigentlich dafür angeklagt werden sollte, weil sie Landesverrat begeht, weil sie die Botschafter aufgenommen hat. Aber hier in diesem Fall ist es mit dem Glauben in Verbindung. Und hier ist es das, was Gott von Abraham und von fordert, und wo Rahab ihren Glauben an Gott bestätigt. Sie hat von diesem Gott gehört und durch die Aufnahme der Botschafter hat sie bewiesen: Ja, ich meine es ernst. Martin Luther sagte: Sünder müssen nicht nur von ihren schlechten Taten errettet werden, sondern auch von ihren verdammniswürdigen guten Werken. Und dem müssen wir zustimmen. Gute Werke sind nicht die Grundlage unserer Errettung, sondern sie sind die Folgen. Wenn man das in dem Bild vergleicht, sie sind nicht die Wurzel, sondern sie sind eigentlich die Frucht, etwas, was hervorgeht, weil es schon eine Grundlage hat. Und ich möchte heute mit euch zusammen 6 Fragen beantworten in Bezug auf gute Werke. Wer sollte gute Werke tun? Wann sollten wir gute Werke tun? Wo sollten wir gute Werke tun? Wie sollten gute Werke getan werden? Warum sollten gute Werke getan werden? Und als sechstes und letztes, was sind gute Werke? Wer sollte gute Werke tun? Nun, überall, wo wir ermutigt werden, gute Werke zu tun und ein fruchtbares Leben zu führen, da geht es eigentlich um die Jünger. Um Menschen, die ihr Leben Gott abgegeben haben, die ihn aufgenommen haben, die ihn lieben und die ihm nachfolgen. Spurgeon hat einmal gesagt, ein Mensch ohne Gott kann eigentlich keine guten Werke hervorbringen. Und im gewissen Sinne hat er auch recht. Gute Werke können nur vollbracht werden. Gute Werke können hervorgehen aus einer Beziehung zwischen einem Gläubigen und zwischen Gott. Und ich möchte mit euch Apostelgeschichte 9, da gibt es eine wunderbare Begebenheit. Es wird von einer Frau berichtet. Apostelgeschichte 9, Vers 36. In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin mit Namen Dorcas, was übersetzt, oder mit Namen Tabitha, was übersetzt heißt Rehlein oder Gazelle. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Ein Vorbild in dem, was sie tat. Und dann lesen wir weiter, wie das weiterging. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Als sie sie aber gewaschen hatten, legten sie sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns herüberzukommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unterkleider und Gewänder, die Dorcas gemacht hatte, während sie noch bei ihnen war. Wenn man das so liest, dann merkt man, die guten Werke, die dieses Rehlein oder die Gazelle, genannt Tabitha, gemacht hat, die haben dazu geführt, wir lesen das oder in den folgenden Versen, dass sie ihr Leben wieder zurückbekommen hat. Nachdem sie tot war, ist sie wieder auferstanden durch das Gebet von Petrus. Und dass die Begründung oder die Grundlage eigentlich die guten Werke war, die sie gemacht hat. Die ganzen Unterkleider, Unterwäsche, Röcke, die sie alle in feinsäuberlicher Arbeit gemacht hat, die sie vollendete. Und ich weiß nicht, ob du so gute Freunde hast, die nach einem Petrus hinsenden, wenn du gestorben bist und all die guten Taten, die du gemacht hast, auflistest. Vermutlich nicht. Ja, aus mehreren Gründen, weil es kein Petrus mehr hier gibt und weil das uns unweigerlich zu der nächsten Frage führt: Wann sollten gute Werke getan werden? Gute Werke sollten zu Lebzeiten getan werden, weil es kommt ein Zeitpunkt für jeden von uns, wann unser Leben ein Ende hat, wann unser Leben beendet ist. Und dann vergeht auch die Möglichkeit, dass wir gute Taten tun. Dann wird nämlich nur noch abgerechnet. Aber die Möglichkeit, gute Taten zu tun, die haben wir jetzt. Und Alfred Nobel war ja in gewisser Weise ein Genie, was seine Fähigkeiten betraf, was seine Entwicklungen betraf und einfach sein Leben. Und 1888 schlägt er die Zeitung auf und er liest einen Nachruf. Ein Reporter der Zeitung hat berichtet: Der Händler des Todes, Alfred Nobel, ist tot. Dabei hat es sich eigentlich um einen Fehler gehandelt. Sein Bruder Erik ist gestorben, aber der Reporter oder Mann von der Zeitung hat es nicht so mitbekommen. Und dieser Zeitungsausschnitt, der eigentlich den Alfred so schlecht darstellen ließ, der beschrieb, dass er das Nitroglycerin erfunden hat und dass diese Erfindung eigentlich dazu beigetragen hat, dass Tausende und Abertausende Menschen sozusagen in der Kriegszeit den Tod gefunden hatten. Und der Alfred ist zum Nachdenken gekommen. Und er hat überlegt, was soll ich tun in meiner verbleibenden Zeit, die ich habe? Was soll ich, wie kann ich mein Leben ändern? Wie kann ich etwas dafür tun, dass diese Zeitungsanzeige, die geschrieben wurde, nicht zur Realität wird? Alfred Nobel hatte noch weitere 8 Jahre, 1896 ist er dann gestorben, und in dieser Zeit fand ein großes Umdenken statt. Er wollte nicht mehr einen Schaden der Menschheit hinterlassen, sondern sein Anliegen war es, das Geld, was er angeworben hat, was er bekommen hat, der Menschheit zugutekommen zu lassen. Und er hat gesagt, das ganze Geld soll in eine Stiftung fließen. Es sollte einen Nobelpreis geben, der jedes Jahr ausgezeichnet wird für Chemie, Physik und nochmals ein naturwissenschaftliches Fach und außerdem für Literatur, weil er auch gern geschrieben hat. Und das andere ist eben, dass der fünfte Preis, Nobelpreis, sollte an jemanden gehen, der eben dafür sorgt, dass mehr Frieden auf der Welt herrscht als Friedensnobelpreis. Und 5 Jahre später hat man dann angefangen, diese Preise zu verleihen. Und diesen Alfred hat diese Zeitungsanzeige angeregt, über sein Leben nachzudenken. Und ich denke, das sollten wir auch tun, in dem Bewusstsein, dass dein Leben und mein Leben begrenzt ist. Dass wir nicht alle Zeit der Welt haben, sondern dass unsere Zeit begrenzt ist und dass wir das in dem Bewusstsein eben auch auf unser Leben ummünzen und dass wir dadurch, dass wir wissen, dass wir einen begrenzten Zeitrahmen haben, dass wir dadurch ermutigt werden, gute Werke für unseren Herrn hervorzubringen. Die nächste Frage: Wo sollten gute Werke stattfinden? Wo solltest du und ich gute Werke tun? Nun, der Vorschlag, den ich dir bringe, ist eigentlich naheliegend. Die guten Werke vom Ort der Handlung sollte in unserer Umgebung sein. Es nützt nichts, dass wir versuchen, gute Taten auf einem anderen Kontinent zu vollbringen oder da, wo wir nicht sind, sondern dass wir es dort tun, wo wir sind. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus Matthäus Kapitel 5. Dieses Gebrauch des Matthäus Kapitel 5. Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt nichts, zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ich weiß, dass es hier in diesem Abschnitt oder in diesen Versen um das Zeugnis geht. Und doch, das Salz, es würzt die Speise, es verhindert Fäulnis, es verursacht Durst und es unterstützt den Geschmack. Und genauso solltest du als Christ auch leben. Du solltest für die Menschen in deiner Umgebung pikant sein und genießbar. Du solltest einen Schutz vor dem Verderben bieten, weil du die Botschaft hast, dass du errettet wurdest und dass du den Weg kennst, der zur Errettung führt. Und dass Menschen in deiner Umgebung einen Durst nach Gerechtigkeit bekommen. Und auch Vers 14, wo es weitergeht: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und das wird dann weiter ausgeführt. Also auch ein Licht kann nur scheinen in der Umgebung, wo es aufgestellt wird. Man soll das nicht verbergen. Man soll das eben auf den Berg stellen oder auf eine Erhebung, dass es gesehen wird. Und wir sollten gute Werke in unserer Umgebung, in unserer Reichweite vollbringen. Und wie sollte das jetzt geschehen? Was ist die Art und Weise? Im Titusbrief lesen wir, Titus Kapitel 2, Vers 6 und 7, Paulus schreibt und ermutigt den Titus, die jüngeren Männer ermahne, ebenso besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also, wie können wir gute Werke vollbringen? Ich denke, eine Möglichkeit ist, dass wir das als Vorbild haben. Dass wir zum einen selber Vorbild sind, aber auch, dass wir Vorbilder haben, denen wir nacheifern können. Und dann das Zweite ist, wie wir das machen können. In Hebräer 10, Vers 24 gibt es eine weitere Erklärung. Lasst uns aufeinander Acht haben, zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken. Jemanden anreizen, jemanden ermutigen, jemanden unterstützen zur Liebe und zu guten Werken. Ich möchte ein Beispiel bringen aus der Politik. Wie unterstützt oder wie reizt der Staat die Bürger an, dass Dinge gekauft werden oder umgesetzt werden? Es gibt ein Anreizprogramm, zum Beispiel in Bezug auf die Heizungen. Menschen, Hauseigentümer werden angereizt, dass sie ihre alte Heizung austauschen, dass sie eine neue Heizung welchem Energieträger auch immer austauschen. Und dafür gibt es einen finanziellen Bonus. So, Hauseigentümer werden dazu angereizt, dass sie das tun. Ja, sie bekommen gewisse Vergünstigung oder einen gewissen Anreiz dafür. Wir kennen das auch von der Abwrackprämie. Neuerdings ist es auch wieder im Gespräch, dass einfach man, wenn man sein altes Auto abgibt, man eine gewisse Unterstützung bekommt. Also ein Anreiz, um aktiv zu werden. Und jetzt ist die Frage an uns, wie kann ich ein Anreiz werden, wie kann ich andere ermutigen, dass sie gute Werke tun, dass sie nicht abgeschreckt werden, dass sie nicht entmutigt werden, sondern dass sie ermutigt werden. Also das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir das machen können, dass wir durch unser Vorbild und dass wir andere ermutigen, gute Werke zu tun und dass sie uns das nachmachen. Ich denke auch, die Art und Weise, dass unsere Motive, unsere Beweggründe eben auch eine Rolle spielen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir, wenn wir gute Werke tun, dass wir das nicht tun für uns selber, um uns zu nähren, unseren Egoismus, unser Selbst, unser Ich, sondern dass in dem, wenn wir treu mit dem Herrn Jesus leben, wenn wir gute Werke vollbringen, dass wir eben dieses Motiv haben, dass der Herr Jesus groß gemacht wird, dass wir es für ihn tun, weil er uns geliebt hat. Und das führt auch zum nächsten Punkt: Warum sollten wir gute Werke tun? Und wir kommen nochmals zurück zum Titusbrief. Wir haben das anfangs schon gehabt, warum? Also aufgrund der Rechtfertigung vor den Menschen. Es ist ein Grund, dass die Menschen in unserer Umgebung sehen können, der ist gläubig. Er meint es ernst. Sein Glaube an Gott ist nicht nur ein leeres Gerede, sondern sein Glaube an Gott bestimmt sein Leben. Und Titus 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Damit die, die an Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Also aufgrund unserer Erlösung werden wir aufgefordert, gute Werke zu tun. Es ist die logische Konsequenz, in dem Wissen, dass der Höchstpreis bezahlt wurde. Ich möchte euch einen kleinen Artikel vorlesen. Der wurde von einem Atheisten verfasst und er hat den City Stud hat er dazu bewegt, zum Glauben zu kommen. Also diesen Artikel hat ein Atheist geschrieben. Wenn ich fest daran glaubte, wie es Millionen vorgeben, dass das Wissen um und das praktische Ausleben der Religion in diesem Leben das Schicksal im anderen Leben beeinflusst, dann würde mir die Religion alles bedeuten. Ich würde irdische Vergnügungen als Unrat abtun, irdische Sorgen als Torheiten, irdische Gedanken und Gefühle als Eitelkeiten. Die Religion würde mein erster Gedanke beim Aufwachen und mein letztes Bild vor Augen sein, ehe mich der Schlaf ins Unbewusste sinken ließe. Ich würde ausschließlich zu ihrem Zweck leben. Ich würde allein für die Ewigkeit Gedanken fassen. Ich würde eine für den Himmel gewonnene Seele eines ganzen Lebens voller Leiden für wert erachten. Irdische Folgen würden niemals mein Tun aufhalten, noch meine Lippen verschließen. Die Welt mit ihren Freuden und Leiden würden keinen Augenblick meine Gedanken mit Beschlag belegen. Ich würde danach streben, nur auf die Ewigkeit und auf die unsterblichen Seelen um mich herum zu schauen, die so kurz davor stehen, entweder für ewig glücklich oder aber ewiglich elend zu sein. Ich würde in die Welt hinausgehen und predigen, zur Zeit und zur Unzeit. Und mein Text würde sein, was würde es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre seine Seele? Also als Motiv oder als Beweggrund, warum wir gute Werke tun sollten, würde das doch eigentlich schon ausreichen. Das Wissen und die Gewissheit, gerettet zu sein und anderen diesen Weg auch zu zeigen. Petrus nennt uns einen weiteren Grund, warum wir gute Werke tun sollen. 1. Petrus 2, Vers 12. Also ich lese Vers 11 und 12 mit. 1. Petrus 2, 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten, und dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Gute Werke und einen ehrbaren Wandel als Grundlage für das Zeugnis der Menschen und zur Verherrlichung Gottes. Am besten, wenn die Menschen, die das sehen, nicht erst den Herrn Jesus erkennen, wenn sie schon tot sind und wenn es zu spät ist, sondern wenn sie das hier noch zur Lebzeit machen und wenn wir fruchtbare Wegweiser sind. Und in einer weiteren Stelle, Epheser, Kapitel 2, einfach noch zu dem Motiv. Epheser, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In den Versen davor schreibt der Paulus und macht es eigentlich nochmals klar. Liebe Epheser, ihr seid nicht gerettet, weil ihr gute Werke getan habt oder weil ihr irgendetwas hinzufügen könntet zu eurer Errettung, sondern die Errettung ist eigentlich allein Gottes Gnade. Und hier in Vers 10 ermutigt er sie, wir sind sein Werk. Es ist Gottes Absicht und du gehörst ihm. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher schon bereitet hat. Also ich sehe das so, die Werke, die vorher schon bereitet wurden, zum einen gewisse Dinge hat Gott oder arbeitet Gott, wo er Dinge schon vorbereitet, wo wir hinzukommen. wo wir nicht aktiv dabei sind. Wir sind, oder viele von uns sind in die Gemeinde hinzugekommen, wo Gott dieses Werk schon angefangen hat, dieses gute Werk. Und wir sind ein Teil davon. Und als anderes, dass er uns selber auch ausstattet mit einer Gabe und mit Fähigkeiten, dass wir überhaupt in der Lage sind, gute Werke zu vollbringen. Nicht, dass alles im Detail schon vorgeplant wäre und dass alles schon ja vorgeplant ist und dass wir das nur noch ausführen müssen, sondern dass Gott die Bedingungen eben hier schon herstellt und dass er uns ermutigt, weil wir ihm gehören, dass wir ihm gehorsam sind und dass wir das ausführen. Gott hat einen Plan für mein Leben und das erfordert von mir, dass ich ihm ja mich ganz hingebe, wenn ich Sünden erkenne, dass ich sie lasse, dass ich die Bibel lese mit dem Wunsch oder mit dem Willen für Veränderung, dass ich bereit bin, gehorsam zu sein in dem, was ich erkannt habe, dass ich darum bete, dass Gott mir zeigt, was der Weg ist, dass ich ja im Dienst stehe und mit anderen Christen in Gemeinschaft bin und auch offen bin, dass sie mir Rat geben und ja, dass sie Hilfe und ebenso Korrektur sind. Jetzt haben wir einige Aspekte behandelt von den guten Werken und jetzt möchte ich zur letzten Frage kommen. Was sind gute Werke? Die Handlungen. Nachdem wir die Grundlagen schon aufgebaut haben, möchte ich mit euch ins Johannesevangelium, Johannes Kapitel 10. Vers 31. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich von meinem Vater gezeigt, habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Jesus hat den Leuten damals viele gute Werke vom Vater gezeigt. Und wenn wir ihn als Vorbild nehmen, den Herrn Jesus, dann sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Wenn wir schauen, was der Herr Jesus getan hat, wie er um Menschen bemüht war und wie er in seiner Art einfach auch gewinnend war für alle Personen, Gruppen, mit denen er zu tun hatte, auch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wenn man das mal aus diesem Aspekt oder aus diesem Blickwinkel liest, sie können, die Schriftgelehrten, Pharisäer können sein, wie sie wollen, aber wenn du das mal untersuchst, was Jesus für eine Absicht mit ihnen hatte und wie liebevoll er mit ihnen umgegangen ist, um sie doch zu erreichen. Und ein paar Kapitel später, Johannes 15, Vers 5, spricht Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich denke, eine fruchtbare, stille Zeit ist schon ein gutes Werk. Weil dadurch lernst du den Herrn Jesus und lernst du Gott besser kennen. Dadurch wird die Beziehung gestärkt. Dadurch schaffst du eine gute Grundlage, die dir hilft, in vielen Alltagssituationen besser umzugehen und besser zu handeln. Deine Beziehung wird gefestigt. Und es trägt dazu bei, dass du in Christus bleibst und dass du ein fruchtvolles, ein fruchtbares Leben auch lebst. Und ich denke, vieles von dem, was wir tun, ist richtig. Und da braucht es keiner Korrektur, sondern Ermutigung. Dinge, die das Reich Gottes fördern. Und vielleicht hilft es bei der einen oder anderen Tätigkeit einfach, sich Fragen zu stellen, was ist hilfreich und was sind gute Werke? Und wie kann man diese guten Werke eigentlich noch effektiver ausführen? Fragen wie, sind es zeitliche, geht es um zeitliche Dinge oder um Ewigkeitsdinge? Was für einen Bezug hat es? Welche Priorität gebe ich den Sachen? Stelle ich Personen vor die Sachen, vor Dinge oder stelle ich Dinge vor Menschen? Welche Unterscheidung oder welche Priorisierung nehme ich mir davor? Bei dem Tun oder bei den Werken, die ich mache, wer wird eigentlich dabei gefördert? Wer kommt voran? Wer erzielt Fortschritte? Bin das ich oder mein Ego? Oder sind es Geschwister, die ermutigt werden? Sind es Leute, die ich fördere, Gläubige als auch Ungläubige in ihrem Verständnis, in der Sichtweise, die sie haben? Bist du Gott gehorsam? Auch das, wenn wir Dinge erkannt haben, und das sind persönliche Dinge, bin ich bereit, diese Dinge umzusetzen? Bin ich bereit, diese Dinge in meinem Leben zu korrigieren? Und das kann diese Korrektur und dieser Gehorsam, kann diese gute Tat sein oder dieses gute Werk sein. Wir sollten uns als Verwalter sehen und nicht als Eigentümer. Das befreit vor vielen Enttäuschungen und das gibt einen klaren Blick auf die Ewigkeit, dass uns hier eigentlich gar nichts gehört, sondern dass Gott uns als Verwalter eingesetzt hat und als Eiferer für sein Werk, dass es um ihn geht und um seine Ehre und dass es unser Wunsch ist, ihn groß zu machen. Werke der Barmherzigkeit, natürlich ganz praktische Dinge, wo wir aufgefordert werden und was auch gute Werke sind, dass wir anpacken und dass wir tätig sind. Und eine Stelle in Philipper 4, die Verse 8 und 9, da heißt es, Paulus ermutigt die Philipper: Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Also das ist mit ein Kriterium, wo du diese Dinge abstecken kannst und die dir als Orientierung dienen. Und jetzt fährt er fort, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Philipperbrief selber ist eigentlich ein Dankesbrief. Die Philipper haben den Apostel Paulus finanziell unterstützt und der Apostel Paulus bedankt sich hier mit diesem Brief und er sagt, was ihr auch gelernt und empfangen habt, dies tut. Also da sind wir wieder bei den Vorbildern, von Vorbildern ja, lernen und selber Vorbilder sein, was ihr gehört habt, dass man da eben auch Möglichkeit hat, Menschen zu prägen durch das Reden und an mir gesehen habt, eben auch was und wie der Apostel Paulus mit ihnen umgegangen ist, was er gewirkt hat und dass er sich hier selber als Vorbild hinstellt. Und zum Schluss möchte ich vielleicht nochmals auf zwei Dinge eingehen. Vielleicht wirst du sagen, Alex, das, was du heute gesagt hast von den guten Werken, das weiß ich eigentlich schon alles. Und ich mache das auch schon. Da möchte ich dich ermutigen, mach weiter. Bleib dran. Sei tätig und aktiv, mach weiter. Und das soll dir, diese Worte sollten dir ja als Erinnerung und ein Stück weit als Motivation dienen, für den Herrn ja tätig zu sein und gute Werke zu vollbringen, in dem Bewusstsein, dass es für Gott geschieht. Und die zweite Sache ist vielleicht, sitzt du hier und denkst, ich habe das schon versucht mit den guten Werken und ich habe viel investiert, aber ich wurde enttäuscht. Leute sind gekommen zum Essen, wurden bewirtet. Sie haben sich nicht mal bedankt. Man hat Zeit und gewisse Ressourcen aufgewendet, um in Menschen zu investieren. Und da ist nichts zurückgekommen. Sie haben sich nicht bedankt. Sie haben keine Dankeskarte, kein Dankesbrief, sie haben dir keinen Blumenstrauß geschickt, sie haben nichts erwähnt. Und da möchte ich dich auch ermutigen, Diese Enttäuschungen sind menschlich und sicherlich auch ein Stück weit nachzuvollziehen. Aber das, was du tust, du stehst ja vor dem Herrn und er kennt ja deine Werke und er prüft sie und es gibt einmal ein Gericht, 1. Korinther 3 wird das auch beschrieben, wo das geläutert wird, wo das überprüft wird. Und dann ist es egal, wer sich dafür bedankt hat. Dann ist es egal, wie groß oder wie klein das gemacht wurde, sondern dann kommt es darauf an, was du gewirkt hast. Ob das die Feuerprobe besteht. Und deshalb sollten dich Enttäuschungen, menschliche Enttäuschungen, nicht davon zurückschrecken, weiterzumachen. Und vielleicht gibt es Tage oder ja, Zeitabschnitte, Phasen, wo du einfach entmutigt bist, wo du demotiviert bist, wo es Sachen gibt, die dich runterziehen. Und auch da haben wir die Möglichkeit, das vor Gott abzuladen, dass wir ja nicht gebremst werden, dass wir in einem negativen Sinne ja gereizt werden, angereizt werden, aufzuhören oder uns bremsen zu lassen, sondern dass es eigentlich umkehrt, dass wir diese Dinge abladen können und in dem Bewusstsein, dass wir eines Tages nicht vor den Menschen stehen werden, sondern dass wir vor Gott stehen werden und dass wir ermutigt werden, weiterhin gute Werke zu tun. Als Zeichen, dass wir erlöst und gerettet sind, als Zeichen, dass wir diese Werke tun sollten, solange wir leben, dass wir gute Werke tun in unserer Umgebung, aus dem Beweggrund, dass wir errettet sind, dass wir viel bekommen haben und dass wir viel weiterzugeben haben. Und dass wir das tun, um Menschen ja, zu ermutigen durch unser eigenes Handeln, als Vorbilder, dass wir auf den Herrn ausgerichtet sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt zum Schluss noch beten. Wenn einigen das auf dem Herzen liegt, dass sie laut beten, dann dürfen sie das auch tun und lade euch ein, dass wir alle aufstehen.